Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend ist Kunst und Wissenschaft der Ehe. Und da möchte ich das einrahmen mit einem besonderen Wort, damit Sie wissen, worüber ich gesprochen habe. Da traten die Pharisäer zu Jesus und sie versuchten ihn und sagten, ist es erlaubt, seine Frau aus beliebiger Ursache zu entlassen? Jesus antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Was war der Maßstab Jesu in all diesen schwierigen Fragen? Es war immer der Maßstab des Wortes Gottes, der Bibel. Habt ihr nicht gelesen? Wenn wir seinen, also Gottes Maßstab haben wollen, müssen wir zur Bibel greifen. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie, die Menschen, von Anfang an als Mann und Weib geschaffen und gesagt hat, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhangen. Und die zwei werden ein Leib sein. Man könnte das Wort für Leib da sehr gut übersetzen heute mit Organismus. Sie werden also ein Organismus, ein biologischer Organismus sein. Somit sind sie nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Organismus. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Nun, meine sehr geehrten, verehrten Damen und Herren, ich rede über die Ehe heute Abend, da kann ich nicht direkt über das Zölibat reden, nicht wahr? Das geht nicht gut. Wenn ich versuche, beides zu tun, dann werden wir vor Mitternacht nicht fertig und das möchte ich Ihnen und dem Hauswart nicht antun. Zölibat ist sicher eine Gabe Gottes. Viele Leute, also einige Leute auf alle Fälle, haben die Gabe dafür. Paulus hatte die Gabe. Viele Menschen haben die Gabe nicht. Und viele Menschen, die nicht verheiratet sind, möchten verheiratet sein. Nun, das ist schon sehr schwer. Über wie man einen Mann kriegt oder eine Frau kriegt, da möchte ich nicht versuchen, irgendwie autoritär zu sein. Aber Palinke will ich Ihnen unter anderem heute Abend geben. Wenn Sie nur aufpassen und Ihre Gedanken nicht auf Reisen schicken. Nun, die Ehe ist sicher eine Kunst. Und einige sind mehr begabt in dieser Kunst und einige sind weniger begabt. Eins ist sicher, in jeder Kunst kann man was dazu lernen. Und was ich tun will, ist heute Abend in der Diskussion mit Ihnen für mich was dazu lernen, denn ich bin ein Veteran, nicht wahr? Ich bin 28 Jahre verheiratet und kenne einige Geheimnisse. Sie sicher so 40, 50, 60 Jahre verheiratet sind, können mir einige Ratschläge auch mitgeben. Da wäre ich dankbar dafür. Ich muss auch dazu lernen. Nun, Regeln gibt es in jeder Kunst. Und man muss sie kennen und beachten. Und ich will versuchen, einige Regeln mitzugeben. Aber die Ehe ist sicher nicht nur eine Kunst. Sie ist ganz bestimmt eine Wissenschaft. Ich bin Wissenschaftler, nicht wahr? Stellen Sie sich vor, haben Sie es erraten? Meine Frau ist Künstlerin. Sie ist Musikerin. Also deshalb heißt das Buch und das Thema für heute Abend Kunst. Die Frau kommt zuerst, nicht wahr? Und ist das auch so in Österreich? Und Wissenschaft der Ehe, die Wissenschaft der Hinterher, die sind arme Leute, Wissenschaftler. Nun, eine Wissenschaft hat auch Regeln. Und die muss man kennen und beachten. Aber wir wollen mal gucken, was die wissenschaftlichen Regeln sind und sie dann beachten. Nun, ob Sie ein Stümper sind in Wissenschaft und in Kunst, oder ein Meister, ob Sie, Entschuldigung, eine Stümperin sind oder eine Meisterin sind. Sie können was dazu lernen. Und das wollen wir tun heute Abend. Nun fangen wir dann gleich an mit dem Anfang der Ehe. Das ist schon interessant, nicht wahr? Wie fängt alles an? Denn wenn man den Anfang hat, hat man sehr oft das Wesen, nicht wahr? Also irgendwie finden sich zwei Kandidaten zusammen, Bub und Mädchen, und wenn sie ledig sind und sauber sind, kommt über sie so ein Fieber, was man mit Pocken vergleichen kann, und sie sind verliebt. Und sie können an nichts anderes denken. Sie sind verliebt. Nun ist es sehr schwierig, diesen Zustand des Verliebtseins zu erklären. Einmal haben meine Frau und ich jemanden gehört, der über die Ehe sprach, und seine Frau saß vor ihm, und er sagte, als wir verliebt waren. Nun, da war meine Frau und auch ich entrüstet. Ist das so richtig? Liebe Freunde, es fängt so an wie ein Wildbach, aber soll weiter fließen wie die Donau, nicht wahr? Aber fließen soll es. Und schöner und tiefer und mächtiger. Es fängt an schon wie ein Wildbach und wie Pockenimpfungen, all diese Sachen, die man kennt, aber es soll weitergehen. Und das, was so viele vergessen. Sie denken, wenn sie einmal verheiratet sind, dann wird der Mann so stumpf wie ein Stock, nicht wahr? Und die Frau wird zynisch, und das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Verliebt sein, jetzt muss ich es wagen, sind Sie sicher, warten Sie sicher drauf. Verliebt sein ist sehr schwierig zu erklären. Und viele Leute wissen nicht, ob sie verliebt sind oder nicht. Nun, das ist auch eine Katastrophe. Denn im Englischen sagt man, passen Sie auf, Sie können ein bisschen dazu lernen, dann gehen Sie nicht mit leeren Händen aus dem Saal heute Abend. Die Engländer sagen in Bezug auf die Ehe und in Bezug auf das Verliebtsein, if in doubt, don't. Haben Sie kapiert? Entschuldigen Sie, verstanden? Also in Zweifelsfällen nicht. Und wenn ein junger Mann zu mir kommt und sagt, meinen Sie, dass Dorothea die Frau ist? Und Dorothea zu mir kommt und sagt, ist Heinrich der Mann? Da sage ich immer nein. Wenn Sie das nicht wissen, liebe Leute, Leute sind unverbesserlich, wenn sie das nicht wissen. Natürlich, wenn man sich herumgeschlagen hat mit freiem Sex, dann weiß man tatsächlich nicht. Denn dann ist man vernarbt. Und vernarbte Stellen und vernarbte, verstümmelte Menschen sind weniger empfindlich. Aber solange die beiden einigermaßen sauber sind und einigermaßen gesunde Ansichten haben und gute Eltern haben, die sie richtig erzogen haben, bitteschön, der Zustand, der Puppenzustand, ist nicht zu verkennen. Es gibt Herzklopfen. Nun, es ist nicht das Herzklopfen. Es gibt strahlende Gesichter. Aber es ist nicht das strahlende Gesicht. Es gibt, passen Sie auf, lieber Mann, es gibt große Geduld und Nachsicht der Geliebten gegenüber. Und auch umgekehrt. Liebe und Geduld, die man sonst nicht hat. Es ist so, man kann nicht beschreiben, wie ich so oft gesagt habe, wie Erdbeeren und Schlag schmecken. Aber jeder weiß, der Erdbeeren und Schlag genossen hat, dass es einem gut tut und dass es für die meisten sehr gut schmeckt. Und so ist es auch mit dem Verliebtsein. Ich spreche zu den Veteranen hier, stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn's nicht stimmt, laufen Sie zum Psychiater und fragen Sie ihn, warum. Vielleicht wird er Ihnen sagen. Nun, wenn man verliebt ist,
und auf eine Ehe eingeht, habe ich gesagt, es fängt an wie ein Wildbach und geht weiter wie die Donau, ist es die beste Beschreibung, die ich geben kann, ist, dass es so ist, wie wenn man Heißhunger hat auf Wiener Schnitzel oder Linzer Torte und eine Linzer Torte oder Wiener Schnitzel tatsächlich bekommen hat. Und dann ist man, ich will nicht sagen befriedigt, ich will nur sagen, dass das Wiener Schnitzel einem entspricht. Dafür ist der Magen gebaut, nicht wahr? Und so ist es, wenn man diejenige findet, die einem entspricht, oder denjenigen findet, der einem entspricht. Und man, nachdem man gegessen hat, sagt man, jetzt wohl. Und so soll es sein, Ehe in der Ehe. Und so kann es auch sein. Es soll ein Paradies sein. Es entspricht einem. Der Mann ist dafür gebaut und die Frau auch. Nun, leider ist es der Fall, dass es nicht anhält in sehr vielen Fällen. Sie ist entzückend auf dem Tanzboden. Sie ist entzückend im Büro. Aber wenn sie zu Hause ist, kann sie eine Hexe sein, entschuldigen Sie. Und der Mann von ferne, der ist stark, und der ist blond, und der ist groß, und er hat eine gute Stimme, und er ist the perfect gentleman, der vollkommene Gentleman, nicht wahr? Im Büro, in der Bank, auf dem Tanzboden, beim Diner. Aber bekommen Sie ihn in der Küche, wenn er den Aufwasch machen muss. Und sehen Sie, was geschieht. Dann hört das Paradies auf. Wissen Sie was? Jetzt müssen Sie noch ein bisschen lernen. Entschuldigen Sie, ich meine nicht, dass ich ein guter Pädagog bin, aber passen Sie auf. Die Engländer sagen, aber jetzt dürfen Sie mir nicht böse sein. Die Engländer sagen, Love is blind. Die Liebe und das Verliebtsein ist blind. Aber, but, marriage is an eye-opener. Aber die Ehe ist ein Augenöffner, wie ein Büchsenöffner, nicht wahr? Die Ehe ist ein Augenöffner. Und da kommen Enttäuschungen, da kommen allerlei Sachen, die nicht schön sind. Das heißt, ich muss Ihnen dies noch geben, es ist schön. Hören Sie mal zu. Distance lends enchantment to the view. Abstand verleiht dem Ausblick oder der Aussicht Glanz. Und die Ehe bringt einen so nah zusammen, dass der Glanz oft vergeht. Und die Enchantment, das Verzücktsein, ist sehr schnell weg. Wissen Sie, dass in Zürich, und die Schweizer, die sind sehr bieder, man sagt von den Bernern, wo ich wohne, dass sie nicht wissen, ob sie verliebt sind von den Bernern und von den Bernerinnen. Dass sie nicht wissen, ob sie verliebt sind innerhalb von 20 Jahren. Und dann sagen sie es einem innerhalb, sagen sie es einander innerhalb von 30 Jahren. Das ist, was man bei uns sagt. Nun, wie kommt es, dass man so eine Enttäuschung bekommt? Die Enttäuschung kommt davon, dass niemand von uns vollkommen ist. Nicht wahr? Oben auf dem Pult sieht er einigermaßen wie ein Gentleman aus, nicht wahr? Besonders wenn er einen Tiroler Tracht trägt, nicht wahr? Und sie vorkommt wie ein Heuchler, nicht wahr? Weil er Pharisäer, weil er das nicht ist. Aber er sieht wunderbar aus. Nun, versuchen Sie mit mir zu leben. Fragen Sie meine Frau. Nun, meine Frau ist eine treue Frau und sie liebt mich und ich liebe sie. Und sie würde das Gleiche sagen von sich. Es sind Ecken und Kanten bei uns an. Wir ärgern uns. Wir gehen uns auf die Nerven. Und das heutige Leben ist derart voller Hetze, dass man schier nicht die Kraft hat. Stimmt's oder stimmt's nicht? Gerade wenn man etwas Wichtiges tun will, Das klingelt das Telefon viermal und steht der Postbote mit dem Expressbrief da, nicht wahr? Und das geschieht so regelmäßig, dass man verzweifelt wird. Was soll man dazu sagen? Es gibt nur eine Möglichkeit angesichts der Kanten und Ecken, die wir alle haben. Nur eine Möglichkeit, zusammen zu leben. In der Enge der Ehe. Und das ist, wenn man sich vergeben kann. Deshalb ist es so wichtig, einen Ehepartner auszusuchen, der die Vergebung Gottes erfahren hat. Denn da lernt er Vergebung und übt die Vergebung. Und die Vergebung Gottes ist so, dass Gott uns geliebt hat, da wir noch Feinde waren. Gott liebt uns, wo wir ihm den Rücken kehren und ihn provozieren und seine Feinde sind und ihn außer Acht lassen. Und Gott liebt solche. Nun, ich sage Ihnen, wenn ein Mensch gelernt hat, dass Gott die Gehässigen lieb hat, wird er eher bereit sein, seine Frau lieb zu haben, wenn sie gehässig ist und auch umgekehrt. Deshalb sage ich, der beste Kandidat für eine Ehe ist ein Mann, der in der Vergebung lebt. Und die beste Ehepartnerin ist eine Frau, die weiß, was es zu vergeben, was zu vergeben bedeutet. Wenn Sie das nicht kennen, liebe Freunde, sagen Sie, binden Sie nichts ein. Sie haben Ecken und Kanten und die ärgern einen. Besonders in der Enge der Ehe. Deshalb sagt Gott, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Basis des Evangeliums. Ehemann, Ehefrau, wenn sie unversöhnt in diesen Saal gekommen sind, dann ist das Gebot Gottes, lassen sie sich versöhnen zuerst mit Gott, der ihnen die Sünden vergibt und sie reinigt von aller Unreinigkeit. Und dann üben sie das aus in der Ehe. Und dann werden sie ein Paradies haben. Ein Paradies ist nicht dort, wo Menschen vollkommen sind, sondern wo Menschen lernen, in die Vollkommenheit durch die Vergebung hineinzugehen. Das ist die erste Basis. Deshalb sagt die Bibel, dass die Ehe Aussichten hat, wenn beide, jetzt vergeben Sie mir bitte dieses theologische Wort, im Herrn Jesus sind. Die Ehe soll geschehen in ihm. Das heißt, in seiner Gesinnung. Eine andere Basis kenne ich nicht. Wissen Sie, dass in Zürich, bei den biederen Schweizern, letztes Jahr, mehr Ehescheidungen durchgeführt wurden als Eheschließungen. Bei den biederen Schweizern. Wo kommt das? Denn sie gingen alle mit Herzklopfen und Freude und Hoffnung auf ein Paradies in die Ehe hinein und landen vor dem Richter, um eine Ehescheidung zu bitten. Es ist ein Schock für eine Frau und ein Schock für einen Mann. Und die Traumatisierung bleibt da bis zum Ende des Lebens. Es ist schrecklich, wenn man so naiv ist, in die Ehe hineinzugehen, ohne dass man gelernt hat, Vergebung auszuüben und gelernt hat, wie die Menschen wirklich sind. Nun, sie wollen sich beide vollkommen ausliefern, und zwar in dem Intimsten. Nun, stellen Sie sich vor, was das für eine Belastung ist, für einen Menschen, in dem Intimsten sich auszuliefern. Das verlangt vollkommenes Vertrauen. Und man kann nur vollkommenes Vertrauen haben, wenn man bereit ist und gelernt hat, dem Gehässigen, dem Scharfen, der Hexe, dem Bösen zu vergeben. Geht nicht anders. Ich kenne keine andere Methode. Deshalb diese Ehescheidungen heute. Nun, was bedeutet das eins werden? Denn man heiratet und man wird mit dem Ehepartner und mit der Ehepartnerin eins. Ein Organismus. Was bedeutet das? Ja, ich meine, auf das Physikalische, ich bin nicht so naiv, dass ich meine, dass ich darauf eingehen muss. Da wissen Sie alle, was es rein physikalisch bedeutet. Das heißt, dass die beiden einen Leib teilen. Nun, Mann und Frau sind beide Homo sapiens, nicht wahr? Niemand würde das bezweifeln. Aber obwohl wir die gleiche Spezies sind, ist der Körper der Frau natürlich anders als der Körper des Mannes. Aber die beiden sind wie Spiegelbilder. Wir sprachen am ersten Abend über Spiegelbildlichkeit. Und sie passen zusammen und sie sind komplementär. Nun, man teilt einen Leib zwischen den beiden. Und die beiden sind dann nach Geschlechtsverkehr und in dem Geschlechtsverkehr ein Organismus. Und da geschieht etwas, was transzendent ist. Sie können einem Menschen gegenüber, mit dem Sie sich verbinden, lieber Mann, nicht gleichgültig sein. Weder vorher noch nachher. Und das Mädchen kann dem Mann, mit dem sie sich verbindet, nicht gleichgültig sein. Die sind, darf ich dieses Wort sinnbildlich benutzen, chirurgisch eins geworden auf leiblicher Ebene. Aber das tut etwas in der Seele. Man kann es nicht tun wie ein Tier, weil wir keine Tiere sind. Selbst die Tiere, viele von denen, kennen Treue in der Ehe. Ich habe es oft gesehen bei Rebhühnern und bei anderen Tieren. Wenn einer fällt vor den Gewehren, nicht wahr, dann bleibt anderen, kreist herum zu sehen, wo, und kommt oft runter. Die haben eine Treue und sie kennen sich und hängen aneinander. Also das Einssein, wenn man es einmal erlebt hat, bringt einen Organismus mit sich. Und wenn man dann in kasuellem Verkehr, in freiem Sex auseinandergeht, verstümmelt man den ganzen Menschen. Ich muss mehr darüber reden gleich. Nun, die Seele eines Mannes ist anders als die Seele einer Frau, genau wie der Leib eines Mannes anders ist als der Leib einer Frau. Eigentlich, biologisch gesehen, sind wir gleich, auch leiblich. Aber die Proportionen sind verschieden. Und so ist es auch in der Seele. Wir haben alle die gleichen Ansatzpunkte, auch seelisch, Mann und Frau. Aber die Proportionen sind verschieden, körperlich wie auch leiblich. Die Frau hat alle Organe eines Mannes, nur sind einige verkümmert. Der Mann hat alle Organe einer Frau, nur sind einige weniger entwickelt. Aber alles ist grundsätzlich da. Und die beiden ergänzen sich, sind komplementär in der Ehe. Und diese Ergänzung ist vollkommen ein Organismus. Nun, die Seele ist auch so. Lasst uns das mal angucken. Die Seele der beiden. Die Frauenseele ist viel intuitiver als ein Mann. Es gibt Ausnahmen, aber ich rede im Allgemeinen. Sie sieht die Zusammenhänge viel schneller als der Mann. Wenn ich in einen Kreis gehe zum Essen, nicht wahr, in eine Familie, weiß meine Frau, wer die Kinder sind und was sie sind und die ganze Verwandtschaft innerhalb von 2 Minuten. Und wenn ich am Abend weggehe, weiß sie überhaupt nichts. Sie weiß alles, ich nicht. Nun, die Frau kennt die Zusammenhänge viel besser. Lesen Sie, was Goethe sagt in Torquato Tasso. Er sagt, willst du erfahren, was sich zieht, so frage nur bei den edlen Frauen an. Die Männer sind weniger intuitiv, sie sind wie Bullen im Porzellanladen, nicht wahr? Und sie fallen mit der Tür ins Haus. Es gibt andere natürlich. Darf ich es jetzt sagen, aber seien Sie mir nicht böse. Es ist schwierig zu sagen. Die Frauen, ich meine dies gar nicht irgendwie böse. Wir sagen im Englischen devious. Aber das hat auch einen negativen Klang. Die Frauen sind nicht im negativen Sinn. Sie sind winkelzügiger. Nun, ich meine das nicht negativ, gar nicht. Sie sehen viermal um die Ecke, wo der Mann gar nicht um die Ecke sieht. Ist es nicht so? Und deshalb ist es so wichtig. Ein Freund von mir hat gesagt, der ein Bankmanager war in Reading, England, er würde nie einen Manager einsetzen in seine Bank, um mit all seinen Kunden umzugehen, der keine Frau hatte. Weil er nicht hinaus, nicht die Komplementarität hat. Also wir brauchen diese Ergänzung. Ich weiß das. Die Frau ist dem Wechsel unterworfen, körperlich. Und der Mann ist es viel, viel weniger. Und weil sie körperlich dem Wechsel und hormonmäßig dem Wechsel unterworfen ist, ist ihre Seele auch anders. Sie ist zu gewissen Zeiten sehr kratzbürstig, nicht wahr? Und sehr leicht gereizt. Und der Mann versteht das nicht. Man muss das alles genau überlegen, wenn man zusammenleben will. Die beiden sind wie zwei Bäume. Die wachsen zusammen auf dem Feld nah beieinander, haben alle getrennte Wurzeln. Aber die Äste gehen ineinander. Nun, sie sind getrennte Organismen, aber doch sind sie so miteinander verwachsen, dass man sie kaum auseinanderhalten kann. Nun, das ist die Seele. Was soll man sagen über den Geist? Wir sollen eins sein in der Ehe, Leib, Seele und Geist. Nun, wie kann man das auseinanderhalten? Das ist schwierig im Deutschen, weil man das Wort Geist verschieden benutzt, mit verschiedenen Bedeutungen. Aber ich will es versuchen anhand von diesem kleinen Bild. Passen Sie auf. Da sehen Sie in der Mitte dort die Seele. Die Seele ist das Ego. Die Seele ist die Psyche. Verschieden beim Mann und bei der Frau. Nun, die Seele ist gekoppelt mit der Umwelt körperlich durch fünf Sinne. Da haben die Augen, die Ohren, Geruch, Geschmack, Tast und Propriozeption und all diese Dinge. Sehen Sie, die Seele auf der einen Seite ist gekoppelt durch den Körper und die fünf Sinne mit der Umwelt da. So sieht es auf der einen Seite aus. Leib, Seele. Nun, auf der anderen Seite ist die Psyche gekoppelt mit dem Transzendenten durch den Geist. Auf der einen Seite hat die Psyche den Körper als Kommunikationsmittel und auf der anderen Seite Kommunikationsmittel mit Gott, mit dem Transzendenten. Und das nennt man Geist. Die Bibel sagt, dass sehr viele Menschen quicklebendig sind in der Psyche und noch lebendiger sind in dem Körper, dass aber das Verbindungsglied, der Geist, tot ist. Als Adam starb, starb seine Seele nicht. Sein Leib starb auch lange Zeit nicht, beinahe 1000 Jahre. Aber sein Geist, sein Verbindungsglied mit Gott, dass Gott ihn wirklich war, das starb. Sehen Sie, in dem Augenblick, wo unser Körper stirbt, ist die Verbindung der Psyche mit der Umwelt unterbunden. Und wenn der Geist stirbt, durch Sünde und Übertretung, hat man keinen Kontakt mit Gott. Und die meisten Menschen sind eine Dualität. Die sind quicklebendig in der Seele. Quicklebendig im Körper. Aber Gott gegenüber sind sie tot. Ich meine, haben sie wirklich lebendige Verbindung mit Gott heute? Wenn ja, das geht, weil der Geist erneuert worden ist durch die Vergebung der Sünden. Denn Sünde trennt uns immer von unseren Nächsten, auch von Gott. Also so sind wir Leib, Seele und Geist, Mann und Frau. Und Leib, Seele und Geist müssen sich entsprechen. Sie müssen eine Harmonie sein auf allen Gebieten. Und eine Harmonie entsteht da nicht, wo beide den gleichen Ton von sich geben, sondern wo sie verschiedene Töne geben, die zueinander passen, wie Mozart, nicht wahr? Die richtigen, schönen Harmonien. Nun, ich habe gesagt, sehr schön, wenn ein Wissenschaftler eine Frau bekommt, die ungefähr das gleiche Bildungsniveau hat wie der Mann, aber nicht seines Faches ist. Denn sie harmoniert mit anderen Tönen in ihrer Kunst. Und er harmoniert mit ihr mit anderen Tönen in der Wissenschaft. Und die beiden machen einen Akkord. Und so soll es sein in der Ehe und ist sehr schön. Also wir müssen Gemeinschaft haben auf allen Gebieten. Nun, darf ich Ihnen jetzt was sagen? Ich habe ziemlich viele Leute bei mir in der Seelsorge gehabt. Die kommen zu mir, weil sie meinen, dass meine Frau Künstlerin ist. Ich bin Wissenschaftler und vielleicht können sie was Auskunft bekommen. Ich habe festgestellt, bei alten Eheleuten, 20, 30, 40 Jahre verheiratet, die beiden sind sich ähnlich. Körperlich nicht, aber die haben den gleichen Ausdruck in den Augen, wenn sie schön harmonisch sind. Die werden sich ähnlich. So soll es auch sein zwischen uns und Gott. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist das Verhältnis Braut-Bräutigam. Wildbach und Donau, nicht wahr? Anfang und später. Das Verhältnis von Gott und Menschen wird mit diesem Verhältnis Braut-Bräutigam verglichen. Nun, wenn Braut und Bräutigam so lange Zeit zusammenleben, bekommen sie eine Ähnlichkeit. Das habe ich oft festgestellt. Braucht nicht körperlich zu sein. Aber man sieht, diese beiden gehören zusammen. Nun denken Sie, was das bedeutet. Wenn ich in sozusagen, im übertragenen Sinne, so zusammen, nah zusammenlebe mit Gott in der Vergebung meiner Sünden in Christus, jahrelang, sagt uns die Bibel, dass ich umgewandelt werde in sein Ebenbild, stufenweise, etappenweise. Was uns fehlt heute unter den Menschen, ist, dass wir ein degeneriertes Christentum haben. Entschuldigen Sie. Die Menschen haben Gottes Wort nicht gelesen, sie leben nicht mit ihm nah wie in der Ehe, und das Ergebnis ist, dass sie nicht umgewandelt werden in sein Bild. Nach der Bekehrung zu Christus in der Vergebung der Sünden muss das sein. Nun, jetzt muss ich zurückkommen auf das, was ich schon erwähnt habe. Erstens kann ein Mensch, der im Glauben steht, nur mit einem Menschen zusammenleben, erfolgreich, mit dem er im Akkord, also harmonisch zusammenlebt, also im Herrn Christen, sollten die beiden sein, wenn es ideal sein soll. Auch wenn sie nicht es sind, wissen sie natürlich, sollen sie Liebe walten lassen. Nun, jetzt komme ich auf einige praktische Fragen. Wollen wir sagen jetzt, dass die jungen Menschen in der Schule dazu erzogen werden, das Geschlecht wie ein Appetit ist. Appetit auf Wiener Schnitzel. Und nach der Pubertät muss der Bub ein Mädchen haben. Nach der Pubertät muss ein Mädchen einen Buben haben. Und dass es so natürlich ist, dass in den Schulräumen, wie ich gesehen habe, nicht hier in Österreich, sie kleine Zimmer zur Verfügung stellen, wo die beiden ihren Appetit befriedigen können. Die älteren Mädchen mit den älteren Buben. Was geschieht? Die beiden werden tatsächlich ein Leib. Und dann gehen sie auseinander. Nun, indem sie ein Leib, ein Organismus geworden sind, sind sie sozusagen, in Anführungsstrichen, chirurgisch zusammengewachsen zu einer Einheit. Und das Mädchen will einen Mann haben. Mehr als der Mann eine Frau haben will. Es ist so, Mädchen sind so, es gibt Ausnahmen. Aber das Mädchen will, wenn sie sich einem Mann ausliefert, sie will ihn ganz haben. Sie erlaubt ihm das zu tun, weil sie meint, dass sie dadurch ihn so fesselt, wie er sie. Und das ist oft nicht ganz der Fall. Nun, wenn die beiden dann auseinandergehen, nächste Woche kommt der Bub mit einem anderen Mädchen zusammen und sie mit einem anderen Buben. Da geschieht eine chirurgische Operation. Nun, Sie wissen, liebe Damen und Herren, dass wenn man eine chirurgische Operation macht und das trennt, was zusammengehört, mit Messer, da entsteht eine Narbe. Sie wissen, dass man Narben nicht unbedingt heilen lassen kann. Man kann eine Wunde einmal, zweimal, dreimal, 20-mal, 30-mal heilen. Jedes Mal wird der Zusammenschluss schwächer und die Narbe hässlicher. Sie kennen alle die Krankheit, die wir Aussatz nennen. Aussatz ist eine verstümmelte Krankheit, verursacht durch Mycobacterium leprae. Damit habe ich viel gearbeitet. Und die Menschen verlieren ihre Hände, sie verlieren ihre Ohren und sie verlieren ihre Füße und laufen auf Stümpfen herum. Warum? Der Nerv wird kaputt gemacht durch Mycobacterium leprae, und weil der Mensch dann nicht mehr fühlt, verbrennt er sich am Ofen und merkt es nicht. Wenn er Auto fährt, kann man einen Mann früh erkennen, ob er aussätzig ist, darum, dass er das Steuerrad so festhält, dass man sieht, dass alles weiß ist. Er merkt nicht, wie fest er das Steuerrad hält, weil seine Nerven kaputt sind. Und dann, weil er das tut, verletzt er das Gewebe so oft, jedes Mal beansprucht er das Gewebe, dass eine Vernarbung entsteht und langsam verliert er die Finger. Die Vernarbung ist nicht vollkommen, wird immer weniger vollkommen, jedes Mal, wo man vernarbt, bis man verstümmelt ist. Nun, wenn ein Bub oder ein Mädchen sich ständig verbindet mit dem anderen Geschlecht und ständig auseinandergeht, entsteht eine traumatische Vernarbung in der Seele. Und diese Vernarbung ist genauso wie die Vernarbung im Fleisch. Letzten Endes wird die Verbindung so schwach, dass kein Gefühl mehr drin ist. Und nicht nur das, der Mensch wird verstümmelt. Nun, Sie kennen alle den marxistischen Dichter Bert Brecht. Ich kenne seine Werke sehr gut. Meine Frau ist Expertin auf dem Gebiet. Er hat ein Buch geschrieben, Roh und Spiel, Der böse Bar, der Asoziale. Ich weiß es nicht, ob Sie das lernen in den Schulen. In Deutschland machen Sie es. Auch die Maßnahme. Und er beschreibt in einem von seinen Spielen, wie ein Mann, wie ich gestern oder vorgestern sagte, jeden Tag einen Appetit auf das andere Geschlecht hat und verband sich mit jeder Frau, die in seine Nähe kam. Der böse Bar, der Asoziale. Das Ergebnis war, dass er letzten Endes ein Frauenleib gar nicht mehr angucken konnte ohne Ekel. Er konnte die Schwangerschaft nie angucken. In seinen Gedichten auf das andere Geschlecht hat und verband sich mit jeder Frau, die in seine Nähe kam. Der böse Bar, der Asoziale. Das Ergebnis war, dass er letzten Endes ein Frauenleib gar nicht mehr angucken konnte ohne Ekel. Er konnte die Schwangerschaft nie angucken. In seinen Gedichten macht er hässliche Bemerkungen über Schwangerschaft und Kinder und über Verkehr überhaupt. Und das, was mit das schönste Erlebnis ist eines Menschen auf Erden, mit einem anderen Menschen auf Erden, nämlich Geschlechtsverkehr, wird zu einer Schweinerei. Seine Seele war letzten Endes so vernarbt, dass er einfach eine Karikatur wurde von einem Menschen, weil man diese Vernarbung nicht vertragen kann. Am Anfang ist ein Mensch, ein Mann gemacht für eine Frau und eine Frau
für einen Mann.
Und da ist Paradies möglich,
wenn sie in der Vergebung leben.
Wenn es nicht so kommt, dann kommt sehr leicht eine Hölle statt ein Paradies, weil man eben den Menschen missbraucht. Nun lasst uns zu einer praktischen Seite kommen in dieser Frage. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist, und sie müssen alle zusammenpassen, Leib, Seele und Geist, wenn Harmonie entstehen soll. Darf ich Ihnen jetzt einige Beispiele geben? Und ziehen Sie Ihre Schlüsse selber. Der Mann war jung, blond, frische Haut, blaue Augen, 1,80, intelligent und stark, und wir nennen sie, solche Leute, Lady Killers. Wissen Sie, was ein Lady Killer ist? Wie sagen Sie hier? Wo ist das deutsche Wort dafür? Lady Killer. Sie wissen, was es bedeutet, alle. Also er war ein Lady Killer. Er ließ seine Blicke wandern bis zu einer jungen Lehrerin. Und sie war dunkel, blauäugig, lieb und intelligent. Sie war gläubig. Sie war Christin. Der Mann war es nicht. Gar nicht, entschieden dagegen. Und er warb um diese nette, hübsche Lehrerin 8 Jahre vom 19. Lebensjahr an. Wir waren beide gleichaltrig. Und sie sagte immer nein. Denn obwohl er nett war und sie äußerlich bezaubert war von ihm, verachtete er ihren Glauben. Und sie sagte, sie könnte keinen Mann heiraten, der mit ihr in der Vergebung nicht leben könnte und mit ihr auf die Knie gehen könnte. Und sie sagte, sie 8 Jahre standhaft nein. Aber er war noch standhafter. Und als das Mädchen 26, 27 Jahre alt wurde, plötzlich überkam ihr Angst, dass sie alte Jungfer wird. Spenster. Und hat sie dann, nur weil sie Angst hatte, unverheiratet zu bleiben, den falschen Mann genommen und wusste es auch. Und sie führten ein disharmonisches Leben, beinahe 50 Jahre. Und die Frau hat für ihn gebetet und jeden Tag ihres Lebens mit ihm, ehe sie schlafen ging, ein Kapitel aus der Bibel vorgelesen. So eine lange Zeit. Und er drehte ihr immer den Rücken. Er sagt, ich habe die Religion. Du hast die Religion für Kinder und Frauen. Ich will nicht sagen, was er war, sonst werde ich jemanden verletzen. Aber das war sein Anspruch. Sie starb mit über 80 Jahren mit einem Gebet auf den Lippen für diesen armen Mann. Er ist nie gläubig geworden. Und sie ist unbefriedigt ins Grab gegangen. Zum Heulen, nicht wahr? Sie wollte Paradies haben und sie haben sich ständig geärgert. Beide Seiten. Sie harmonierten leiblich und schon psychisch miteinander. Denn sie waren beide gebildet. Aber in Bezug auf den Geist, in Bezug auf die Verbindung mit Gott und Jesus, nix. Und das Ergebnis war, in der Hauptsache, waren sie beide arm. Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Eine zarte, nette, junge Frau. Blond, langen Haaren, blaue Augen. Also wirklich, das Bild, nicht wahr? Und sie war sehr zart in ihrer Seele. Und sie liebte die Tiere sehr. Sie liebte die Tiere sehr, dass sie Vegetarierin geworden ist. Ja, ja, konsequent, nicht wahr? Konsequent. Sie liebte Christus. Sie war eine gläubige Frau, ein gläubiges Mädchen. Und eines Tages sah ein junger Mann diese Erscheinung in einem gläubigen christlichen Kreis. Und sie war die Erscheinung des Tages, des Abends. Und er verguckte sich in sie und bekam die Puppenkrankheit, wovon wir gesprochen haben. Über Nacht. Nun, er war nett, dunkel, groß, tiefe Stimme, intelligent und ein Mann stahl jedem Mädchen das Herz. Nun, als die Freunde in ihrem Kreis hörten, dass die beiden sich verguckt hatten, nicht wahr, da waren sie entsetzt. Denn der Mann war Metzgermeister und sie war Vegetarierin. Nun, auf der einen Seite, sehen Sie, auf der einen Seite geistlich, in Bezug auf Geist, die waren beide gläubig, beide echte Christen. Auf dieser Seite hier waren sie vollkommen. Man sagt im Englischen, just a match. Die passten wie eine Hand in einen Handschuh, nicht wahr? Denn sie waren beide eifrig für Gott und sein Wort. Aber in Bezug auf die Seele, in Bezug auf die Bildung, tadellos. Aber in Bezug auf ihre Einstellung und Vorstellungswelt, Tieren gegenüber und Blumenkohl gegenüber, vollkommen auseinander. Was soll man dazu sagen? Ihr lieben Leute, ihr seht, dass es sehr schwierig ist. Denn dies ist ein Puzzle. Nicht wahr? Und die verschiedenen Stücke, die Tausenden von Stücken müssen ineinander hineinpassen. Und da hapert es an dieser großen Vorstellung. Beispiel Nummer 2. Beispiel Nummer 3. Ich habe die praktischen Sachen aus meinem kleinen Tagebuch genommen. Sie war eine nette Dame. Sie war reif. Sie war eine Chefsekretärin. Und sie war ansehnlich und intelligent. Aber sie war sehr tüchtig. Sie war emanzipiert. Sie konnte den Laden schmeißen. Und das hat sie auch getan. Sie hatte die Tendenz zu managen. Sagen Sie das hier, zu managen. Verstehen Sie, was ich meine, wenn ich managen sage? Ja, sie konnte andere Leute übernehmen, auch einen Chef, wo es sein musste, nicht wahr? Und sie war schon 35 Jahre alt und sehr erfahren. Sie war gläubig. Ohne Zweifel. Sie war nett und gläubig. Sie wusste, was Vergebung in Jesus war. Aber sie war 35. Da braucht sie einen reifen Mann. Denn die Germanen haben gesagt, jetzt passen Sie auf, denn hier ist ein Geheimnis. Die Germanen haben gesagt, bei der Heirat soll der Mann doppelt so alt sein wie das Mädchen, plus 7 Jahre das Mädchen. Also wenn der Mann 20 ist, dann soll das Mädchen 10 sein, plus 7, also 17. Sehen Sie, es kommt sehr gut raus. Wenn der Mann 30 ist, soll das Mädchen 15 plus 7, 22 sein. Sie kommt sehr gut raus. Wenn er 80 ist, soll die Frau 40 sein plus 7, 47. Die war so geht das. Nun, entschuldigen Sie, aber ich will nur konsequent mit Ihnen sein heute Abend. Dieses Mädchen war sehr unbefriedigt. Sie war 35 und obwohl sie alles schmeißen konnte, sehnte sie sich nach einer Ehe. Ich meine, es liegt in den meisten von uns. Man braucht diese Komplementarität. Und eines Tages kam ein netter junger Student, der ein Träumer war. 20 Jahre alt und wollte Theologie studieren. Also ein richtiger Idealist. Und auf einmal, ihre mütterlichen Instinkte legten sich auf diesen Buben. Und die beiden bekamen diese Puppenkrankheit, wovon ich gesprochen habe. Aber wissen Sie, was sie mit ihm getan hat? Sie wurde zu seiner Mutter. Sie hat ihn bemuttert. Und der arme Bub durfte nie eine Entscheidung treffen. Darf ich jetzt psychologisch sagen, ohne dass Sie mir böse werden, liebe Damen und Herren? Es ist psychologisch, was ich sage. Sie hat ihn psychologisch kastriert. Verstehen Sie mich? Er durfte nicht Mann sein. Nun, ein Mann ist unglücklich, wenn er nicht Mann ist. Er darf kein Tyrann sein. Aber Mann muss er sein. Und die Frau ist unglücklich, wenn sie keine Frau ist, wenn sie einfach die Rolle des Mannes übernimmt. Sie ist vollkommen unglücklich, wenn sie das tut. Und das Ergebnis war, die beiden sind in eine Ehe hineingegangen, die einfach katastrophal war. Was soll man dazu sagen? Nun, lassen wir diesen Fall. Ich komme jetzt zu dem letzten. Sie war Akademikerin. Ihr Vater war Professor der Pädiatrie und ein ganz reicher Mann. Und sie hat die Tochter, diese Tochter, sehr verwöhnt. Sie ist auch 25, 26 Jahre alt geworden, hatte keinen Mann. Und sie verguckte sich einmal, gebrauchen Sie das Wort, verstehen Sie, was es bedeutet. Sie verguckte sich in einen Mann, der, dies geschah nicht hier, es war oben in Skandinavien, in einen Mann, der Handfertigkeitslehrer war in der Volksschule. Er war ein liebergläubiger Mann und sie war auch liebgläubig, Christ, wussten, was die Vergebung war. Aber der Mann hat seine Examina nie bestanden und als Abhilfe ist er Handfertigkeitslehrer geworden in der Volksschule. Die haben geheiratet und das Ergebnis war, dass sie ständig auf ihn herabguckte. Sie plagte ihn, bis er 60 Jahre alt war, irgendeine akademische Prüfung zu machen. Und er ging hin und studierte Theologie, in der Hoffnung, dass er Pfarrer werden könnte, mit 55 oder sowas Jahren. Und der arme Kerl ist nach 4 Jahren durchgefallen. Hebräisch konnte er nicht. Nun, das Unglück in der Familie ist schrecklich. Und dann hat er, entschuldigen Sie, das ist was geschieht. Er hat dann Krebs bekommen in den Geschlechtsteilen. Stellen Sie sich vor, endete in einer Katastrophe. Die beiden waren bildungsmäßig in der Psyche einander nicht gewachsen. Und sie harmonierten einfach nicht. Es gab ständig Dissonanzen, ständig Zank. Und sie war ständig unzufrieden. Nun, liebe Freunde, das kommt davon, dass man nicht versteht, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Und alle drei müssen harmonieren, wenn man eine Harmonie und ein Paradies haben will. Nun, hören Sie jetzt zu. Jetzt habe ich was sehr Praktisches zu sagen, ehe wir zum Schlusswort kommen. Wenn der junge Mann das junge Mädchen sieht, was tut er? Sie sagen hier, er macht ihr den Hof, nicht wahr? Und man sagt, dass er ihr Verehrer ist. Er verehrt sie. Und das ist sehr schön, dass man das tut. Und sie ist auch sehr nett zu ihm. Sie schimpft nicht die ganze Zeit. Sie nimmt sich zusammen. Die beiden, er ist auf freies Fuß und sie will eben gefreit werden und die sorgen dafür, dass ein schöner Ton zwischen den beiden ist. Nun lese ich Ihnen schnell ein kleines Wort, das sehr viel Aufschluss gibt. Desgleichen ihr Männer wohnet einsichtig zusammen mit dem weiblichen Teil als dem schwächeren Teil. Erweiset ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Warum? Warum die Ermahnung? Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Das sagt Petrus. Und Petrus, obwohl er der erste Papst sein sollte, war ein verheirateter Mann. Seine Schwiegermutter war krank einmal, nicht wahr? Und er wusste, Petrus, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden, darf ich jetzt ein ernstes Wort sagen. Der Ton in der Familie, in der christlichen Familie, zwischen Mann und Frau, beeinflusst Gott in Bezug auf die Beantwortung der Gebete, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Gott sieht sehr auf den Ton in gläubigen Familien. Wenn sie sich ständig ausschimpfen, Flüche ausstoßen, einander nicht verehren in der Furcht Jesu, dürfen sie nicht erwarten, dass eure Gebete erhört werden. Es ist eine Heuchelei, wenn man zu einem Gott aller Vergebung kommt und um Gebetserhörungen bittet, wenn man das Prinzip der Vergebung, die Gottesprinzip ist, missachtet und einander überhaupt nicht verehrt. Nun, das Verhältnis zwischen Braut und Bräutigam symbolisiert das Verhältnis zwischen Gott und Menschen. Und eine christliche Ehe und eine christliche Familie ist viel stärker für evangelistischen Zwecke, dass man die Menschen zu Christus führt, auch die Kommunisten und die Marxisten und die Materialisten. Das Verhältnis in der Ehe, in der Familie, beeindruckt sie viel mehr als eine schöne Predigt. Ich kenne Leute, die gesehen haben, in einer Familie, das Verhältnis zwischen Mann und Frau, den Ton, und die dadurch gesagt haben, das muss ich haben. Was wir brauchen hier in Salzburg, sind solche Ehen. Dann werden sie keine Mühe haben, Leute zu Christus zu führen. Wenn aber ihre Worte und ihre Taten in der Ehe so laut sind, dass das Wort Gottes, die Gesinnung Gottes nicht mehr durchgucken kann, können, dann natürlich ist es eine Heuchelei, überhaupt zu reden. Der Ton ist wichtig. Jetzt komme ich zum letzten Teil. Normalerweise, wenn Mann und Frau kohabitieren, werden Kinder entstehen. Ein Mann und eine Frau, die zusammenleben, letzten Endes, wenn sie richtig miteinander umgehen und keine Krankheit da ist, wird ein Kind gezeugt. Mehrere Kinder. Was soll man damit machen? Denn das ist das Problem heute. Man sagt also, gut, wir haben zu viele Kinder, wir treiben sie ab. Und Sie müssen bedenken, was das bedeutet. Die 23 Chromosomen des Mannes in einem Spermium kommen zusammen mit den 23 Chromosomen in dem Ei der Frau, bilden eine Zygote. Und diese Zygote ist ein vollkommenes Rezept, einen Menschen zu bilden. Die Zygote ist ein Mensch, das heißt das befruchtete Ei, ist ein Mensch in einem Entwicklungsstadium. Ich bin auch in einem Entwicklungsstadium. Sie werden älter wie ich. Wir entwickeln uns alle. Das ist ein Frühstadium der Entwicklung eines Menschen und lebt. Nun ist es richtig, dass man einem Menschen in irgendeinem Zustand der Entwicklung, sei dieser Mensch alt oder jung, spielt keine Rolle, ist es richtig, weil andere Menschen diesen Menschen nicht haben wollen, dass man den Menschen, der nicht gefragt hat, ob er gezeugt werden will, ist es richtig, diesem Menschen das Leben zu nehmen? Das ist das Problem. Denn von dem Anfang an, von der Zeugung an, ist die Zygote genauso am Leben wie sie. Nun, was hat man getan? Man hat gesagt, ja, also bis zu einem bestimmten Stadium darf man das Kind sterben, darf man das Kind töten, man darf das Kind abtreiben. Was soll man dazu sagen? Letzten Endes, wenn wir das tun, gibt das uns die Möglichkeit, die Menschen um die Ecke zu bringen, die wir nicht mehr tragen wollen, nämlich die Alten. Und das ist das Problem im britischen Parlament. Darf man die Alten töten? Wenn sie es wünschen, darf man ihnen die Spritze geben. Also was man tut, ist, man saugt die Kinder ab. Und da saugt man diese lebendigen Kinder, die Herzen schlagen, das Gehirn funktioniert, die Augen sind da. Und wenn man denen einen Puff gibt im Mutterleib, man hat so oft gesehen, aus Beleidigtsein steckt das Baby, das ungeborene Baby, den Daumen in den Mund, weil es nicht mehr beleidigt werden will. Wie ein Kind. Die sind Kinder. Die sind lebendig. Nun, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? In letzter Zeit ist Folgendes geschehen. Ich habe dies beschrieben in dem Ehebuch Kunst und Wissenschaft der Ehe. Man sagt in ärztlichen Kreisen unter meinen Kollegen, also ihr lieben Leute, es ist jammerschade. Wir brauchen biologisches Material. Man nimmt diese abgetriebenen Fetusse und tut sie ins Klo und spült sie weg. Oder man tötet sie sonst wo. Folgendes ist geschehen. Man hat 6 lebendige, abgetriebene Fetusse genommen, wie sie leben. Man kann sie am Leben erhalten, sehr leicht. Und man schnitt jedem Kind, jedem Fetus, den Hals ab mit einer Rasierklinge. Kann man sehr leicht machen. Und dann steckte man die 6 lebendigen, unterentwickelten menschlichen Köpfe auf eine Stoffwechselmaschine, damit künstliches Blut, künstliches Plasma durch die Venen und Arterien gejagt wird und die Köpfe ohne Körper an der Maschine am Leben erhalten werden. Und dann hat man in dieses Plasma radioaktive Stoffe injiziert, zu sehen, wie sie reagieren im Gehirn und wo sie stecken. Und dann, als man den Versuch fertig gemacht hatte, hat man Querschnitte gemacht durch diese lebendigen Köpfe, fixiert und examiniert unter dem Mikroskop. Und das wurde veröffentlicht vor einiger Zeit in den medizinischen Zeitschriften. Und als einige von meinen Kollegen das gesehen haben, haben sie gesagt, darf man das? Darf man Menschen so sezieren? Und da haben die Ärzte gesagt, natürlich dürfen wir das tun. Sie kommen sonst ins Klo oder werden sonst vernichtet. Es ist schade, biologisches Material so zu bewerten. Aber es gab so ein Geschrei in Amerika darüber. Diese Bilder von 6 menschlichen Köpfen, künstlich am Leben erhalten auf einer Stoffwechselmaschine. Und wenn eine Zelle weniger entwickelt ist, wissen Sie, nicht so differenziert ist, ist es leichter am Leben zu erhalten. Wie viel sie bewusst sind, dessen, was geschieht, weiß man nicht. Aber wenn man sie zwickt, reagieren sie. Dann hat man 6 Monate ein Moratorium, ein Forschungsstopp auf biologischem Material ausgerufen. Niemand durfte das tun. Denn die Amerikaner, nicht wahr, die sind eine Nation von Zeitungsleuten. Wenn es in die Zeitung kommt, ist es sehr böse. Die haben 6 Monate nicht getan. Dann nach 6 Monaten, ohne irgendwie viel zu sagen, kam eine Annonce. Der Staat ist wieder bereit, solche Versuche zu finanzieren. Der Staat hat gesagt, er würde solche Versuche nicht finanzieren, ist wieder bereit, solche zu finanzieren. Denn, jetzt passen Sie die Logik auf, die Abtreibung ist das Grausamste in sich, was einem ungeborenen Fetus geschehen kann. Es ist der Todesstoß. Und wenn der Fetus diesen Todesstoß überlebt, können keine Versuche grausamer sein als das. Und deshalb machen wir die Versuche weiter. Und heute machen wir sie weiter. Liebe Freunde, was meinen Sie? Ich halte es für absolut untragbar. Ich bin dagegen, dass man es tut mit Tieren. Wo man den Tieren Qual bereitet. Und ich habe Assistenten aus meinem Laboratorium rausgeschickt und ihnen das Laboratorium eine Zeit lang in der Türkei verboten, weil sie Katzen und Mäuse geplagt haben. Sie wollten sehen, wie eine Katze und Mäuse tötet, aber ohne Forschungsgründe. Und ich habe selbst das nicht erlaubt. Denn der Fromme, sagt die Bibel, erbarmt sich seines Viehes. Wie viel mehr soll er sich seiner eigenen Kinder erbarmen? Das ist Punkt 1. Punkt 2. Es kam ein Ehepaar zu einem Arzt und sie hatten 3, 4 Kinder. Die Frau sagte, ich kann keine Kinder mehr vertragen. Sie war schon im 4. oder 5. Monat. Und das war, ehe diese ganze Geschichte so publik geworden ist. Und der Arzt hat gesagt, er mache es nicht. Und der Mann hat sehr gebettelt, dass er es schnell macht, denn die Frau war ziemlich schwanger. Da hat der Arzt gesagt, also gut, ich mache es, aber unter der Bedingung, dass Sie das Baby töten. Wenn Sie das Baby wegbringen, dann mache ich es. Aber ich mache es nicht, die Schwester macht es auch nicht. Sie müssen dabei sein. Und so haben sie dann das Baby zur Welt gebracht. Und es war ein unterentwickeltes, aber zappelndes, schwach schreiendes Töchterlein. Und da hat der Arzt gesagt, hier haben Sie das Paket. Jetzt schauen Sie. Und der Mann nahm das zappelnde Ding in die Hände. Die Frau lag auf dem Bett und nahm's und ergriff die Panik. Ihn ergriff die Panik. Und es war ein Kamin da mit dem Feuer drin. Und da rein hat er es getan. Und die Frau natürlich schwermütig geworden. Es war eine Tochter. Sie ist schwermütig geworden und hat gesagt, also wenn ich 20 Kinder bekomme, mache ich das nicht. Die Traumatisierung von Menschen, die das tun, ist schrecklich. Und wissen Sie was? Ein Volk, eine Kultur, die Infantizid treibt, überlebt nicht. Es braucht 2, 3 Generationen, sind sie weg. England hat zu wenig Kinder. Die großen Schulen sind leer. Man hat Pakistanis mit ihren Kindern, die aus heißen Ländern kommen und für das schreckliche englische Klima nicht geeignet sind, importiert, millionenweise, um die Arbeit zu tun. Man hat Jamaikans aus Jamaika importiert. England hat keine Kinder. Und das Ergebnis ist, dass das Land vor einem Blutbad steht. Undenkbar in England, als ich Bub war. Jetzt, die Rassenspannungen sind so, dass es nicht mehr auszuhalten ist dort. Nun, ich sage nichts dafür, dass man Pakistanis oder Jamaikans anders behandeln soll als andere Menschen. Aber warum beschwört man so ein Problem herauf und kommt meist davon, dass die Engländer in 20 Jahren Abtreibungen mehr gesunde Babys durch Abtreibung getötet haben, als englische Soldaten und englische Zivilisten gestorben sind in 2 Weltkriegen. Ein Volk, das das tut, hat den Segen Gottes nicht. Und Sie sehen, das arme Land hat den Glauben verleugnet und deshalb ist die Praxis schiefgegangen. Und liebe Freunde in Salzburg, wenn Sie Ihren christlichen Glauben an einen barmherzigen Gott, der die Kinder lieb hat, dem die Ehe und das Ehebett heilig ist, verleugnen, müssen Sie mit der Desintegrierung rechnen. Nie hat eine Kultur Infantizid treiben können und hat wegkommen können. Es ist nie geschehen in der Geschichte. Und wir werden nicht entrinnen. Kissinger, der ein ziemlich weitsichtiger Mensch ist, hat gesagt, bei dem heutigen Zustand in Mitteleuropa, politisch, gesellschaftlich, familienmäßig, gebe ich Europa nicht mehr als 5 Jahre Freiheit. Der Sohn macht euch frei, auch politisch. Der Sohn in der Vergebung macht mich frei, persönlich. Und wenn ich die Gesetze und die Liebe des Sohnes Gottes ablehne und sage, es gibt keinen Gott und ich will ihm nicht dienen, ich bin emanzipiert von ihm. Erstens können Sie das intellektuell nicht rechtfertigen, das sage ich Ihnen, bei der heutigen Forschung. Und zweitens werden wir auseinanderfliegen. Ich schließe, ich bin fertig. Freunde, in der Ehe brauchen wir Vergebung, weil wir Menschen sind. Jesus Christus bietet uns Vergebung an. Da lerne ich, wie ich vergeben kann. Und wenn ich mit meinem Gott Vergebung lerne, lerne ich das auch mit meiner Frau und auch umgekehrt. Wenn sie das tun, dann muss es so sein, wie bei der Eheschließung. Eines Tages haben sie gemerkt, die Frau hat sie lieb, das Mädchen hat sie lieb. Und das Mädchen hat gemerkt, der Mann hat mich lieb. Und wir wollen eins sein und ein Paradies machen auf Erden. Und da kam es eines Tages zu einer Wende. Das Mädchen musste sich entscheiden, ob sie Ja sagen will zum Mann. Und der Mann musste sich entscheiden und sagen, ob er Ja sagen wollte zu dem Mädchen und alle anderen Mädchen ausschließen und sie alle anderen Männer. Da entstand ein exklusives Verhältnis, das Paradies bringt. Aber es ist davon abhängig, dass beide Seiten Ja zueinander sagten, dieses Paradies. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe 4 Kinder und ich lebe in der Ehe schon 28 Jahre mit meiner Frau. Es ist das Schönste, was man auf Erden haben kann. Das ist Paradies. Eine Familie mit Gott. Aber es ist davon abhängig, dass Gott, dass ich Ja sagte zu ihr und sie Ja sagte zu mir. Nun, das Paradies in der Ewigkeit mit Gott und das Paradies auf Erden ist davon abhängig, erstens, dass Gott Ja sagt zu mir. Und das hat er getan am Kreuz. Ja zu allen Menschen. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. Die andere Seite, die dialektische Seite, muss auch zur Geltung kommen. Der Mensch ist in Gottes Ebenbild erschaffen worden. Und er hat, weil er einen freien Willen hat, die Fähigkeit, Ja oder Nein zu sagen zu Gott in Jesus Christus. Wenn er Ja sagt und Gott zu ihm Ja sagt, dann gehen sie auf dieses Eheverhältnis in Anführungsstrichen ein. Und da entsteht ein Paradies in Vergebung und Liebe. Und da werde ich in Gottes Ebenbildlichkeit umgewandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Aber es ist abhängig davon, dass ich ihm antworte. Haben Sie ihm Antwort gegeben? Wenn ja, dann kommt die Frucht. Und die Frucht ist Gemeinschaft in der Ehe und Gemeinschaft mit Gott. Wenn beide da sind, dann sind Sie ein gesegneter Mann und Sie sind eine gesegnete Frau. Wir beten zusammen. Danke dir, Jesus, dass du so eingerichtet hast, dass wir frei sind. Du hast uns geliebt. Und du hast gesagt, der Sohn macht euch frei. Hilf du uns, Ja sagen, dir antworten von unserem Herzen. Ja, ich will's. Du siehst mich, wie ich bin. Vergib. Und hilf du uns, diese Vergebung annehmen, dass wir dir gleich werden, stufenweise, etappenweise verwandelt werden in dein Ebenbild. Und hilf du uns das zeigen in unserem Eheleben. Hilf du uns, Buße tun und uns umwenden von der Ferne, dass wir nahe werden bei dir, wo du bist, nämlich in unseren Herzen. Wir danken dir, dass das Reich Gottes in uns ist. Amen.